Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Guten Abend, Tobias. Hi.
Heute haben wir so eine kleine Special-Folge und wir freuen uns sehr, dass wir einen Gast bei uns im Podcast haben, der uns ein bisschen helfen wird. Vor kurzem auch hier mit unserem Podcast gewesen. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Guten Abend, Manuel.
Ja, guten Abend euch beiden.
Manuel Grubenbrecher. Du kannst die Situation, die wir seit Samstagmorgen haben, die USA und Israel greifen den Iran an, ganz gut einschätzen. Bist da Experte auf dem Gebiet und wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber ein wenig zu quatschen, was dort passiert und das vielleicht auch so ein Stück weit aus Sicht eines Logistikers geopolitisch einzuordnen. Wie gesagt, Samstag, 28.02., 7:15 Uhr unserer Zeit gibt der israelische Verteidigungsminister Katz bekannt, dass die Armee einen Präventivschlag gegen den Iran ausgeführt hat. Wir haben es mittlerweile alle gehört. Was muss man zu dem Konflikt wissen, wenn man dazu bisher noch nicht sonderlich viel gehört hat?
Oh, das ist dann eine ganze Menge, wenn man dazu noch gar nichts gehört hat. Also zum Ersten, erstmal muss man sagen, ganz überraschend kam die ganze Sache jetzt nicht. Also zumindest nicht, wenn man die letzten, na gut, 10 Tage auch beobachtete, was die Truppenbewegung anbelangt und auch verschiedene Äußerungen von amerikanischen Politikern oder auch israelischen Politikern. Von daher war das jetzt nicht komplett überraschend, dass das am Samstag oder dass das jetzt passiert, speziell am Samstag, das weiß man natürlich jetzt auch nicht. Die genaue Stunde, zumindest wissen wir sie als solches nicht. Was man dazu wissen muss, ja, es gab einen sehr professionellen und konzentrierten Angriff auf den Iran. Auch der Religionsführer Khamenei ist ja wohl auch in den ersten Stunden direkt ausgeschaltet worden, auch durch einen sehr gezielten Angriff auf ihn. Aber es war jetzt mitnichten der Enthauptungsschlag, wie man sich das vielleicht so vorstellt, oder auch wenn man jetzt Venezuela vor Augen hat, wo man jetzt nur in Anführungsstrichen den Anführer ausschaltet und dann in irgendeiner Form diesen Konflikt gehandelt hat. Was wir hier vor allem auch beobachten, neben den Angriffen im Iran selber, dass zum einen im Iran die Strukturen auch noch weiter funktionieren. Also auch ein Nachfolger würde jetzt benannt werden. Die Revolutionsgarden funktionieren nach wie vor auch mit militärischen Antworten, auch sehr gezielten Angriffen, die sie gestalten. Nicht nur dann auf Israel, wo es zwar sehr viele Raketen erfolgreich abgefangen werden, aber auch immer wieder einzelne durchkommen. Was wir auch beobachten, und das ist eigentlich hier sehr spannend, diese wirkliche Streuwirkung, die dieser Konflikt hat. Das ist also nicht nur ein regionaler militärischer Schlag, der durchgeführt wurde mit einer bestimmten Folge, die dann vielleicht entsteht, sondern durch die Angriffe, die wir in den Golfstaaten haben, nicht nur auf militärische Einrichtungen der Amerikaner, sondern eben auch auf ein Zentrum wie Dubai, was bisher noch nie angegriffen wurde oder auch noch nie Ort eines Anschlags zum Beispiel war. Und somit auch ein wesentlich größerer Kreis mit einbezogen wird in diesen Konflikt.
Okay, also wir gucken jetzt hier in dieser Folge nicht so sehr mal auf das menschliche Leid, was so ein Konflikt, so ein Krieg natürlich auslöst. Du hast es schon gesagt, es ist nicht so sehr wie in der Ukraine, wo wir einen klaren Frontverlauf haben und dort finden eigentlich die Kämpfe statt, sondern das ist wie ein Wespennest, in das reingestochen wurde und auf einmal fliegen
Ja, danke
überall
aus. Ja.
irgendwo die Drohnen. Ihr seid eine Firma von AKS Gabe, die Firmen eben in solchen Krisenkonflikten berät, unterstützt, wenn man dort Leute vor Ort hat, wenn dort vielleicht Mitarbeiter ja, eingesetzt werden oder weiß gar nicht, vielleicht sogar im Urlaub sind und man weiß sich nicht mehr zu helfen, man kommt dann zu euch. Was erhaltet ihr momentan für Anfragen? Wie unterstützt ihr vielleicht im Moment schon? Die Region ist ja doch sehr, also vor allem Dubai und Doha sind ja doch auch Zentren der Logistik, der Fluglogistik. Die Emirates fliegen dort, die Luftfracht wird beeinflusst. Wo spürt ihr, dass es zu Engpässen kommt, dass ihr unterstützen müsst?
Ja, also im Wesentlichen oder zurzeit unterstützen wir sehr viele Personen, Menschen tatsächlich. Jetzt gar nicht so sehr Einzelpersonen, sondern halt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen, die vor Ort sind. Im Rahmen der Arbeitgeberfürsorgepflicht entsende ich als Unternehmer Mitarbeiter in diese Länder und bin auch für diese verantwortlich. Und wir begleiten diese Mitarbeiter vor Ort, einmal, dass sie vor Ort so sicher wie möglich sind. Das ist zurzeit zum Teil wirklich eine ganz menschliche Begleitung. Haben die genug Wasser vor Ort? Haben die was zu essen? Ja, gibt es vielleicht einen Medikamentenengpass, je nachdem, wo sich diese Personen auch befinden? In Städten wie Dubai ist natürlich die Situation insofern etwas anders, als dass es eine funktionierende Stadt ist, wo man auch eine gewisse Infrastruktur hat. Aber was wir jetzt ganz wesentlich begleiten, ist, wie können diese Mitarbeiter rauskommen? Ja, also kommen wir auf dem Landweg zum Beispiel in den Oman, wir organisieren Charterflüge, dass gegebenenfalls diese Mitarbeiter ja, rausgeholt werden können. Das ist das Hauptziel.
Und wie schätzt du die, sag mal, die längerfristige Perspektive ein, was Luftfracht, Seefracht angeht? Energie ist ein maßgebliches Thema. Wie ist da eure Sicht drauf?
Also ich glaube, das große Problem ist natürlich die Straße von Hormuz, ja, die ja immer schon ein gewisses Nadelöhr darstellte oder darstellt. Die Frage ist jetzt einfach, inwieweit ist der Iran wirklich in der Lage, die Straße von Hormuz zu sperren im eigentlichen Sinne. Das, was sie auch immer wieder angedroht haben, auch schon die letzten Jahre, dass sie das im Zweifelsfalle täten. Ob sie dazu militärisch von ihrer Marine, die zerstört ist, ja, so zumindest die Aussagen, ob sie dazu in der Lage ist, ist eine Frage, die wir jetzt nicht so einfach beantworten können. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich, dass Angriffe auf Schiffe stattfinden. Es brennt auch, glaube ich, gerade ein Schiff in der Straße von Hormuz. Auf ein TUI-Schiff ist zumindest in der Nähe ist eine Rakete niedergegangen. Das heißt, diese Unsicherheit, ja, wenn ich jetzt an Frachtpassagen denke, an Reedereien denke, wo können wir überhaupt noch langfahren, diese Unsicherheit wird bleiben und die wird auch noch eine ganze Zeit bleiben, weil der Konflikt höchstwahrscheinlich nicht die nächsten Tage beendet sein wird im eigentlichen Sinne, sondern Versicherungen oder auch Vertragspartner werden das entsprechend in ihre Preise mit einplanen. Und Schiffspassagen können unter Umständen länger dauern, auch wenn wir jetzt zum Beispiel an Öltransporte denken und Ähnliches, die durch diese Straße müssen. Die Alternativen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind wohl, zumindest nach Aussagen der Fachleute, auch keine wirklichen Alternativen, um in größerem Stil dann Öl auch auszufahren, sodass hier immer noch ein Nadelöhr bleiben wird. Auch wenn der Konflikt vielleicht etwas runtergedimmt werden sollte oder vielleicht die Straße auch nicht klassisch gesperrt ist. Das Gleiche gilt dann auch für die Frachtzentren Doha und auch Dubai. Wann können die Flieger tatsächlich wieder rausfliegen? Und vor allem tatsächlich die Frage der Walkcover oder auch der Versicherung, wie teuer wird einfach eine Fracht? Ja, und da haben wir doch sehr viel Unsicherheit im Markt, die auch erst einmal so bleiben wird. Also jetzt unabhängig davon, wie gesagt, wie sich das jetzt vielleicht die nächsten Tage, woran ich jetzt mal nicht glaube, entwickeln würde.
Du sagst gerade schon, du glaubst nicht daran, dass sich das die nächsten Tage entwickelt. Womit müssen wir denn die nächsten Tage, vielleicht die nächsten Wochen rechnen? Also es gab ja mal ein Eingreifen des Iran mit Israel vor einiger Zeit. Das dauerte knapp 2 Wochen. Wenn man Trump in der Presse aktuell zuhört, spricht er von 4 Wochen. Was ist das, wovon ihr ausgeht?
Also sagen wir mal so, 4 Wochen sind wahrscheinlich erst einmal nicht unrealistisch, unter der Voraussetzung, dass die Amerikaner in der Lage sein werden, auch selber 4 Wochen durchzuhalten. Ja, hier geht es ja vor allem auch um Munition, Abfang, Raketen und Ähnliches, werden sie davon genug haben. Und dann ist die Frage, wie groß sind noch die Fähigkeiten und Kapazitäten des Irans? Ja, also bis jetzt halten sie sich ja mit großflächigen Bombardements zurück, worauf man dann schließen könnte, dass sie auch tatsächlich was in der Hinterhand behalten, um einen Konflikt so lange wie möglich auch rauszuzögern, um dann auf der anderen Seite die Amerikaner und auch die Israelis zu zwingen, ja, möglicherweise dann auch nachzugeben, weil wir dann auch nicht wissen, wie sich das jetzt innenpolitisch, da sind wir ja schon bei der größeren Frage, auch in den USA auswirkt, dieser ganze Konflikt. Aber das Interesse der Amerikaner und der Israelis müsste sein, das möglichst schnell durchzuziehen. Völlig klar. Die Frage ist nur, sind sie dazu tatsächlich in der Lage? Und wenn wir irgendwann einen Punkt, und das wissen wir nicht, weil wir die Vorräte an Munition natürlich nicht kennen, aber es ist nicht davon auszugehen, dass sie Abfangmunition für 4 Wochen in ausreichender Menge haben werden. Ja, und von daher, der Konflikt kann schon so lange dauern, aber ich gehe eigentlich von etwas weniger aus, sodass wir dann in irgendeiner Form in Verhandlungen treten, ja, wie auch immer die dann am Ende des Tages aussehen, ob wir dann vielleicht so eine Art Venezuela-Modell bekommen. Wir kennen jetzt auch noch nicht die Entwicklung im Iran. Ich sagte vorhin, es stellt sich jetzt gerade noch relativ stabil dar, das Regime selber, auch wenn Khamenei ausgeschaltet wurde. Aber je nachdem, wie sich die Revolutionsgarden auch verhalten und auch wie auch ein Druck auf diese entsteht, dass es vielleicht eine Form von Regime-Change gibt, aber nicht einen wirklichen Regime-Change, eher vergleichbar wie mit Venezuela. Ja, dass man sagt, okay, wir haben eine Form von Militärdiktatur, einen den USA genehmer Anführer, der auch das macht, was sie sich dann auch so vorstellen, sodass wir dann zwar eine Beruhigung der militärischen Situation haben, vielleicht sogar auch der politischen Situation, je nachdem, wie viel Druck ausgeübt werden kann. Aber wir jetzt, wenn wir jetzt wieder an die menschliche und nicht so sehr von der logistischen Frage gucken, was sich viele Menschen wünschen, dass sich, ich sag mal, Demokratie im Iran, ja, neues Staatsoberhaupt, ob das jetzt der Sohn des Schahs ist oder wer auch immer, das sehe ich erst einmal nicht. Also ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sich das dahingehend entwickelt, vergleichbar mit Venezuela. Und dazu wird wahrscheinlich die nächsten 2 Wochen, 3 Wochen in irgendeiner Form auch Entscheidungen getroffen werden müssen. Einfach was die Durchhaltefähigkeit anbelangt.
Okay, wie schätzt du die Auswirkungen jetzt dieses offenen Konflikts auf der globalen Bühne mit den anderen großen Playern, sei es jetzt China, Russland? Es ist ja doch, also die Bedeutung der Energiereserven ist ja vergleichbar hoch jetzt im Kontrast zu Venezuela, was man fast als Vorort von den USA betiteln kann. Aber hier ist ja schon ein Brennpunkt, der noch viele andere Interessen berührt.
Ja, wobei das würde ich vielleicht mit der Energie gar nicht so hochhängen. Ne? Also wenn wir jetzt hier über eine geopolitische Frage nachdenken, sagen, naja, welches Interesse hat China? Hat China das größte Interesse daran, die Amerikaner in irgendeiner Form beschäftigt zu wissen? Ja? Und solange die auch in dieser Region beschäftigt sind, können sie sich nicht auch parallel auf China und möglicherweise Taiwan konzentrieren. Die Russen haben natürlich auch ein gewisses Interesse daran, auch wenn der Iran ein wichtiger Verbündeter ist, muss man ja eigentlich noch sagen. Sie kommen ihm aber auch nicht zur Hilfe. Sie würden keinen Konflikt an dieser Stelle mit den Amerikanern riskieren, hegen aber gegebenenfalls die Hoffnung, dass der Blick auf die Ukraine nicht mehr ganz so intensiv sein wird. Ja, also da haben schon 2 Player, die auf der einen Seite immer den Iran auch protegiert haben, unterstützt haben, war eigentlich auch Teil dieser Gesamtachse, im Stich gelassen. Ist jetzt auch nichts Neues, war in Venezuela ja auch ganz ähnlich, aber da kann man auch sagen, naja, es war ein Staat weit weg. Aber letztendlich opfert man aus Sicht Russlands und Chinas den Iran, um sozusagen an ihren Fronten Ruhe zu haben, die sie jeweils haben, um dort möglicherweise auch Fakten zu schaffen. Oder ich sag mal, wenn die Amerikaner gebunden sind im Iran-Konflikt, sind vielleicht Fragen wie Waffenlieferungen oder ähnliches Intensität bei Friedensverhandlungen. Wir sehen das ja auch in anderen Verhandlungen. Im Grunde möchte Donald Trump seine Ruhe haben und das so schnell wie möglich, wie auch immer, beenden in der Ukraine, dass er dann gewillter ist, gewisse Dinge zu tun oder Zugeständnisse zu machen.
Okay, siehst du Siehst du noch irgendwie einen weiteren Dominostein fallen, wenn du China und Taiwan ansprichst? Oder kann man sagen, nee, so auf Tages-, Wochen-, Monatsbasis entwickelt sich sowas eher nicht?
Also das glaube ich, also China wird jetzt nicht Taiwan angreifen. Also das
Okay.
kann ich mir zumindest jetzt die nächsten Wochen, Monate nicht vorstellen. Also da gäbe es schon mehr Indikatoren und so einfach ist dieser Konflikt auch nicht. Aber was wir jetzt natürlich sehen, wenn wir das jetzt aus Logistiksicht wieder sehen, ja, wie, sag mal, instabil zentrale Routen und Bereiche sind. Ja? Also Dubai, Doha sind ganz zentral für Luftfracht. Golf von Aden, wenn wir jetzt Golf von Aden, Straße von Hormuz nehmen, wenn wir so mal ein bisschen weiter denken, auch der Suezkanal, sind die nächsten drei ganz entscheidende Nadelöhre, die alle in dieser Region liegen und jetzt in irgendeiner Form alle auch von diesem Konflikt mit betroffen sind. Suez gerade jetzt nicht auf den ersten Blick, gar keine Frage. Aber das kumuliert sich alles jetzt gerade in diesem Bereich. Und wir haben überall einen Unsicherheitsfaktor. Und ehemalige Sicherheitsfaktoren, wie eben auch in Dubai, nochmal, es gab bisher keinen Anschlag. Und man hat immer so uns in der Hand gesagt, naja, das hat auch seine Gründe. Es braucht jeder so einen gewissen Safe Room. Ja, oder ein Ort, wo wir jetzt auch in Ruhe verhandeln können, im Zweifelsfall, oder auch unsere Geschäfte machen können, auch wenn wir an anderer Stelle natürlich offiziell verfeindet sind. So. Dieser Nimbus, den Dubai auch immer hatte, auch als Safe Place für Unternehmen, also wir beraten verschiedenste Unternehmen, die ihren Sitz in Dubai haben, auch immer mit der Begründung, ja, wir wissen nicht, was in Europa passiert oder in Amerika oder auch in China passiert. Aber die Golfstaaten haben sich mehr entwickelt zu Staaten, die Player sind, aber nicht so auffällig Player. Bei uns ist es safe, bei uns gibt es bestimmte Spielregeln. Ich sage jetzt mal platt, ihr dürft hier keinen Alkohol trinken. Aber je nachdem, was ihr macht, wie viel Geld ihr auch mitbringt, schaffen wir euch hier einen Raum, um auch entsprechende Ruhegeschäfte zu machen über kulturelle Grenzen dann hinweg. Und dieser Unsicherheitsfaktor, der ist ab jetzt auch gegeben, weil Dubai ist angegriffen worden. Und die Golfstaaten, auch wenn sie, wovon ich jetzt nicht ausgehe, gehe sich in einen Konflikt oder in einen Krieg wirklich mit hineinziehen lassen würden, ja, aber in irgendeiner Form müssen sie darauf reagieren oder auch sich positionieren. Und da haben wir ja eine ganz neue Entwicklung auch.
Sehr spannende Insights, die du da mitbringst, auch in der, ja, in der Gesamtkonstellation, welche Auswirkungen das jetzt nicht nur auf dieses Wochenende hatte, sondern dann halt eben, wie du sagst, auch die Ruhe, dieser Safe Space für Unternehmen, für Oberhäupter, die sich treffen wollen. Das ist ja dann schon einiges, was sich dort über das hinaus bewegt, was wir typischerweise in den News, in der Presse dann halt eben mitbekommen.
Ja, also das muss man, welcher, also das ist ja mal so dieser entscheidende Faktor heute auch für Unternehmen. Man muss sich darüber Gedanken machen, wie ist eine geopolitische Entwicklung. So, wo kann ich meine Firma letztendlich auch ansiedeln? Und manchmal muss man einfach ganz platt sagen, es gibt keinen sicheren Ort. Ne? Und das eben auch präventiv, ja, in die Prozesse mit einzubringen. Ja? Und da haben wir jetzt gerade einen ganz wichtigen Part. Erst einmal verloren, wo man hingehen kann.
Absolut verstanden. Jetzt hast du deine Einschätzung so ein Stück weit formuliert, was uns da die nächsten Tage und Woche erwarten kann, was da auch deine Einschätzung ist, inwiefern sich dieser Konflikt entwickeln könnte. Wo informierst du dich über die Geschehnisse? Also ihr seid da ja jetzt noch mal anders vernetzt als vielleicht Andreas oder ich, aber was würdest du empfehlen, um da möglichst objektiv am Zahn der Zeit, ohne das despektierlich zu meinen, zu bleiben und sich über den Konflikt zu informieren? Oder
Ja,
generell über aktuelle Geschehnisse?
also es gibt natürlich nicht die Quelle, das ist natürlich auch klar. Was wir haben, neben den auch OSINT, Open Source Intelligence, wie man das nennt, also schon auch aus öffentlichen Quellen generierende Informationen, die wir im großen Stil generieren und auch aufbereiten und dann eben auch analysieren und nicht nur deutsche Medien, sondern auch die verschiedensten, auch die arabischen Medien, auch persische Medien. Dazu kommt, dass wir ein relativ stabiles Netzwerk sowohl im Iran haben, wie auch in den anderen Golfstaaten oder betroffenen Staaten, auch in Israel, wo wir jetzt laufend auch Informationen bekommen und eben auch diese ganz praktischen Informationen. Brauche ich ein Visum? Ist die Grenze eigentlich offen, dieser Grenzposten? Ja, das sind ja so Fragen. Bei einer Ausreise klingt so schön, ich fahre zur Grenze, da ist sie aber zu. Ja? Oder ja, es schön, dass du das Visum hast, du brauchst aber ein Spezialvisum, weil wir Krieg haben. Oder irgendwie so ganz blöde Geschichten, die man dann gar nicht auf dem Schirm hat. Oder dein Reisepass ist abgelaufen, oder ich fliege gemütlich nach Dubai, war vorher in Tel Aviv. Und dann sagen die mir aber bei der Einreise in Saudi-Arabien vielleicht, ja, hups, du warst aber vorher in Tel Aviv, dein Reisepass, mit dem können wir dich hier leider nicht reinlassen. Also ich sage mal ganz praktische Fragen, die wir dann eben auch ganz praktisch klären können durch unser Netzwerk und unsere Kontakte vor Ort, die eben dann die Person begleiten und sich auch, wenn möglich, die Sachen persönlich anschauen. In Israel, dort wo die Einschläge waren, ja, es gibt sehr gute, also ich bin mir überhaupt kein Medienbashing, die machen da wirklich sehr, sehr gute Sachen und auch sehr gute Bilder. Aber wenn man die Möglichkeit hat, selbstständig jemanden hinzuschicken und sagen, guck dir das mal genau an, dann hat das nochmal ein ganz anderes Gewicht, selbstverständlich. Ja. Aber man kann sich durch die Medien auch durchaus normal informieren, jetzt für den normalen Verbraucher. Aber wenn man es professionell braucht, sage ich mal, weil es eine wirkliche Auswirkung auf mich hat, dann brauche ich einfach oft mehr Informationen, schlicht und ergreifend. In den Medien sagt mir keiner, dass die Grenze zu ist, also höchstens ganz allgemein. Ja? Aber was hat das hier mit dem Grenzposten zu tun? Oder kannst du hinfahren, ist aber Wartezeit 6 Stunden. So, wenn ich jetzt kleine Kinder habe dabei, ist das vielleicht nicht immer die beste Idee. Oder ich muss anders hinfahren, dass ich dann punktuell hinfahre zu einer anderen Uhrzeit oder so.
Okay. Also es sind wirklich die praktischen, lebensnotwendigen Punkte, die ihr begleitet, mit denen ihr unterstützt, wo ihr euch schlau macht und dann den Leuten, die direkt betroffen sind, die auch zukommen lasst. Ja.
Ja, also das ist ganz zentral, ja.
Ja, wir hatten es schon im Vorfeld gesagt, wir können uns vorstellen, dass du momentan viel um die Ohren hast, dass echt viel los ist, dass ihr wahrscheinlich keine 9-to-5 Arbeitszeit im Moment habt. Umso mehr unseren Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir hier kurz über das Thema sprechen können, dass du uns eine Einordnung gibst. Sehr cool.
Ja, wirklich klasse. Vielen lieben Dank. Ich denke, das hilft uns als Mensch, hilft uns aber auch in der Funktion als Logistik-Podcast, da die Insights ein Stückchen weiterzutragen und von deinem Wissen zu profitieren und unserem Hörer das Wissen auch ein Stück weit weiterzuentwickeln oder beziehungsweise zu geben und im Zweifel dich dann auch als Ansprechperson zu empfehlen, wenn man gerade noch aufgeschmissen ist und dort keinerlei Idee hat.
Ja, das ist ja, wenn ich da vielleicht noch abschließend sagen kann, das konnte ich gerade natürlich nicht so viele Tipps speziell für ein Logistikunternehmen sagen, was irgendwie mit 5 LKWs an einer Grenze steht und nicht weiß, wie es weiterkommt. Ja, das sind natürlich auch nochmal so ganz spezielle Fragen, die auch immer sehr individuell behandelt werden müssen. Ja, also es gibt, ich sage mal, es gibt immer für alles eine Lösung und eine Möglichkeit. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ja? Und ich hoffe, dass ich zumindest 2, 3, 4 Stichworte sagen konnte, die dem einen oder anderen auch in der Situation oder auch seinen Mitarbeitern vielleicht hilft, wenn das dann weiterleitet.
Absolut. Alleine schon deine Aussage gerade eben, es gibt für alles Mittel und Möglichkeiten. Ich denke, es gibt auf jeden Fall eine Orientierung, dass es halt eben nicht hoffnungslos ist, sondern dass man sich da durchaus an Menschen wenden kann, wie dich, die einem dann helfen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank für alles, was du mitgebracht hast. Ganz am Ende muss man dann vermutlich hoffen, dass es schnell und ruhig vorbeigeht. Es ist nicht der Flächenbrand, wird den der ein oder andere an der Stelle vermuten mag oder davon spricht. Insofern gehen wir da positiv gestimmt raus, haben einige Insights von dir bekommen, bedanken uns ganz herzlich. Und euch, liebe Hörer, hören wir dann am Freitag wieder mit der normalen Folge. Uns war aber wichtig, die Mittel und Möglichkeiten unseres Netzwerkes an der Stelle euch weiterzubringen. Insofern vielen Dank nochmal an dich, Manuel. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns am Freitag. Bis dann. Ciao, ciao.